Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Next Level Beziehung. In Freiheit verbundene, in Verbindung frei sein. Hier geht's um das, was wirklich zählt im Leben. Verbindung. Zu sich selbst, zu anderen und zu allem, was ist. Ich bin Linda Klein und ich freue mich mega, dass du da bist. In dieser Folge spreche ich über Verlustangst, also die Angst, verlassen zu werden und warum das so bedrohlich scheint. Wir behandeln die Fragen, wie verhält sich jemand mit Verlustangst, woher kommt die Angst, verlassen zu werden und was kann man gegen Verlustängste tun. Du erfährst außerdem, welche tiefer liegenden Ursachen der Angst zugrunde liegen können und was das Ganze mit Trauma zu tun hat. Und auch inwiefern sich Verlustangst körperlich ausdrücken und tatsächlich krank machen kann. Und wir gehen auf jeden Fall darauf ein, wie du aus der Verlustangst heraus zu mehr Sicherheit in dir selbst und in Beziehung finden kannst. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, in der sich alles um das Thema Verlustangst dreht. Wie verhält sich jemand mit Verlustangst? Wie erkennst du Verlustangst bei dir und anderen? Was sind die Ursachen für Verlustangst und auch, wie du Verlustangst überwinden kannst? Und ich schlage vor, wir steigen direkt ein. Ich möchte an der Stelle auf die Episode 69 verweisen, in der es um Bindungsangst geht. Auch dort spreche ich ein bisschen über Verlustangst und diese beiden Aspekte, also die Angst vor Bindung und die Angst vor Verlust von Bindung, gehören zusammen. Das heißt, ich kann dir empfehlen, wenn du magst, auch noch die andere Episode dazu anzuhören. Aber heute möchten wir uns nicht so sehr mit denjenigen beschäftigen, die Bindung vermeiden, sondern denjenigen, die ganz fest an Bindung festhalten. Und das sind Menschen mit Verlustangst. Um es noch einzuordnen, ne, auch Verlustangst ist so wie Bindungsangst, kann eine Form von Bindungstrauma sein. Und im Grunde genommen ist es die andere Seite der Medaille von der Bindungsangst. Es entspricht dem ängstlich ambivalenten Bindungsstil. Also du hast mich schon mal über Bindungsstile sprechen hören. Du hörst es vielleicht auch da draußen oft. Inzwischen kommt das Wissen über die Bindungsstile von Kindern und auch von Erwachsenen immer mehr in der Gesellschaft an. Auch dazu gibt es eine Podcast-Episode, die werde ich verlinken. Einfach so als Einordnung für dich über die Begrifflichkeiten. Also Verlustangst ist eine Form von Bindungstrauma und es hat was mit Bindungsangst zu tun. Und man spricht auch vom ängstlich ambivalenten Bindungsstil. Was ist Verlustangst? Verlustangst bezeichnet im Grunde genommen die Sorge, einen geliebten Menschen zu verlieren oder von dem verlassen zu werden. Und Verlustangst gibt es in romantischen Beziehungen, kann aber auch in anderen engen Beziehungen vorkommen, wie in Freundschaften oder auch innerfamiliär, vielleicht sogar am Arbeitsplatz. Also überall dort, wo man Bindung erlebt und empfindet, also wo einem jemand wichtig ist, kann je nach Ausprägung der Verlustangst dann auch eben diese Angst auftreten. Und im Kern geht es dabei um dieses Gefühl, dass die Verbindung zu der geliebten Person vermeintlich gefährdet ist und ich alles dafür tue, um das zu verhindern. Ne, aus Angst davor, dass der andere geht oder dass die Beziehung bedroht ist, die Verbindung abbricht, tue ich alles, um das zu verhindern. Und mir ist ganz wichtig, auch hier so ein bisschen eine Lanze zu brechen für Menschen mit Verlustangst. Nicht nur, weil ich das selber sehr gut kenne, sondern auch, weil es oftmals auch negativ konnotiert beschrieben wird. So von wegen, ja, das sind die Controllettis und da kann man keine Luft zum Atmen mehr haben und die sind total eifersüchtig. Ja, und ich möchte gern die tiefe Sehnsucht hinter der Verlustangst aufgreifen. Und das ist die, sich in Beziehung sicher und geliebt zu fühlen. Und Menschen mit Verlustangst erleben oft eine große Einsamkeit, und zwar sowohl alleine als auch in Beziehung, und dazu noch ständige Zweifel an sich. Und es gibt die Überzeugung, dass man früher oder später sowieso verlassen wird, was dann tragischerweise auch dazu führen kann, dass man sich so verhält, dass man wirklich am Ende verlassen wird. Und diese Angst vorm Verlassenwerden hat natürlich auch eine tiefere Ursache, ne? Also es geht ja nicht ums Verlassenwerden, sondern es geht um die Gefühle, die mit diesem potenziellen oder antizipierten, also vorausgesagten Verlust assoziiert oder verbunden sind. Also ich habe natürlich nicht Angst davor, dass jemand geht, also schon, aber eigentlich habe ich Angst davor, was das in mir auslöst. Also ich habe Angst vor den Gefühlen, vor meinen eigenen Gefühlen, die bei mir mit Verlust und mit Trennung verknüpft sind. Und das ist mir ganz wichtig rauszuarbeiten, weil wenn wir das klar haben, dann kann der Fokus bezüglich der Überwindung von Verlustangst weg vom Gegenüber gehen, dass der dies und das tun muss, damit ich nicht Angst habe, hin zu mir selbst. Also zu der Frage, wie kann ich mit diesen Gefühlen oder mit den Befürchtungen, die mit einer möglichen Trennung verbunden sind, besser umgehen. Genau. Ein paar Worte dazu, wie sich jemand mit Verlustangst verhält. Es gäbe ganz viel zu sagen. Ich werde mich hier auf die wichtigsten Sachen erstmal fokussieren. Und je nachdem, vielleicht gibt es auch noch weitere und vertiefende Folgen dann. Jemand mit Verlustangst könnte sich in der Kennenlernphase besonders locker und unkompliziert zeigen, so von wegen, hey, für mich ist alles gut, alles easy. Oder auch sehr schnell, sehr viel und sehr intensiv in die Beziehung gehen, all in. Innerhalb von nach einem Treffen ist man schon total connected, tauscht sich regelmäßig, also täglich mit zig Nachrichten aus, telefoniert noch 2 Stunden am Tag dazu. Und geht am besten auch schon beim ersten Date ins Bett miteinander, um in irgendeiner Form die Bindung zu festigen. Also Menschen mit Verlustangst kann es in der Kennenlernphase oft nicht schnell genug gehen. Die mögen das nicht so gerne, sondern würden die am liebsten überspringen und gern im sicheren Hafen der festen Partnerschaft schon gelandet sein. In der Beziehung sind Menschen mit Verlustangst oft sehr bindungs- und beziehungsorientiert. Also die kümmern sich um den Partner, die Partnerin, die kümmern sich ums Wir. Also die Menschen, diejenigen mit der Verlustangst oder diejenigen, die eher auf dem Spektrum zwischen Autonomie und Verbindung auf die Verbindung aus sind und die im Blick haben, die verlieren sich gern mal selbst aus den Augen und haben vor allem den anderen und das Wir im Blick. Und bei Trennung haben Menschen mit Verlustangst Mühe loszulassen. Die bleiben oft ganz lange und vielleicht auch viel zu lange, trauern lange und sind oft mit der Angst konfrontiert, dass sie jetzt für immer alleine werden würden und nie wieder jemanden finden, wie den verlorenen Partner, die verlorene Partnerin. Also Trennungen, logisch, sind für verlustängstliche Menschen ganz, ganz schlimm. Es könnte sein, dass die sehr viel dafür tun, um das zu vermeiden oder auch wieder rückgängig zu machen. Und andere Merkmale, die mit Verlustangst oft in Verbindung gebracht werden, sind Eifersucht. Also logisch, wenn ich Angst habe, den anderen zu verlieren und immer die Bindung bedroht sehe, dann habe ich Angst, dass andere diese Bindung bedrohen könnten. Also jede andere Frau, jeder andere Mann wird mit Argusaugen angeschaut, ob und wie der wohl zu meinem Liebsten steht. Das kann hingehen bis zu Kontrolle und Ausfragen, Verbote, sich mit den gleichgeschlechtlichen Freunden weiterhin zu treffen. Und ich würde sagen, dass auch in dem ein oder anderen Fall von Stalking, wir reden hier jetzt von Straftatbeständen, Verlustangst eine Rolle spielt. Verlustangst ist oft eben auch verbunden mit einem Kontrollzwang, also diesem Versuch zu verhindern, den anderen zu verlieren, also den Versuch zu verhindern, mit den eigenen Untiefen an existenziell erlebten Gefühlen konfrontiert zu werden. Kann sich auch als Form von Klammern äußern, also die Angst auch vor Trennung, dass man kaum aushält, getrennt voneinander zu sein und seien es nur Stunden oder Tage oder Wochen, je nach Ausprägung. In der Zeit werden viele Nachrichten ausgetauscht, es gibt ein großes Drama, wenn der andere nicht gleich antwortet und es kann sein, dass du dich als Gegenüber von jemandem mit Verlustangst ja oft auch kontrolliert und ausgefragt fühlst. Das kann mit deinen eigenen Bindungsmustern zu tun haben, es kann aber auch wirklich mit dem Ausmaß und der Intensität der Verlustangst zu tun haben, die der andere an den Tag legt. Verlustangst zeigt sich auch im fehlenden Vertrauen. Also Menschen mit Verlustangst sind dabei, sich ständig rückzuversichern. Liebst du mich noch? Magst du mich noch? Bist du noch da? Bisschen subtiler sind es auch diejenigen, die oft immer wieder einchecken wollen. Wie geht's dir gerade? Lass uns über Gefühle reden. Wo stehst du? Alles mit einem sehr, sehr feinen Sensorium, um mitzukriegen. Gibt es hier irgendwas potenziell Bedrohliches, um das ich mich dann sofort kümmern würde? Menschen mit Verlustangst sind auch sehr angepasst. Mir egal, sag du, wie du willst, wollen gefallen, so Stichwort People-Pleasing, großes Harmoniebedürfnis, Streit wird vermieden. Diese Menschen stellen oft ihre eigenen Bedürfnisse völlig hinten an und sind auf die des anderen ausgerichtet, also übermäßig eingestimmt und haben sehr, sehr sensible Antennen auf jede Irritation. Und wichtig dabei ist mir zu sagen, falls du dich gerade wiedererkennst, es ist nicht so, als wären deine Antennen falsch. Also es kann gut sein, dass du oft etwas wahrnimmst, was auch wirklich da ist. Es ist ja nicht so, als würdest du spinnen. Das Problem ist die Interpretation dessen, was Menschen mit Verlustangst wahrnehmen. Denn oftmals interpretieren sie ein Problem, was direkt auf sich und auf die Beziehung bezogen ist. Das ist oft das Problem. Also nicht sozusagen, dass man das Falsche wahrnimmt oder dass die Wahrnehmung nicht stimmt und man sich Dinge einbildet, sondern es geht mehr darum, dass die Interpretation dessen sehr wild ist und allenfalls eingebildet im Sinne von passend zu den eigenen Befürchtungen und dem niedrigen Selbstwert interpretiert. Da wären wir bei einem weiteren Punkt. Verlustangst geht oft einher mit einem hohen Grad an Selbstzweifeln, einem geringen Selbstwert. Ich muss immer was tun, um geliebt zu werden. Sehr sensibel gegenüber Kritik, weil natürlich Kritik am Verhalten sofort persönlich genommen wird als Kritik an der eigenen Person. Und die bedroht natürlich die Beziehung. Also so gedacht, wenn wir das mal konsequent durchdenken, dann sind all diese Merkmale, diese Symptome in Anführungsstrichen, total nachvollziehbar, wenn wir es runterbrechen auf diese Angst, diese Kernangst, dass der andere geht und dass ich alles dafür tue, um das zu verhindern. Verlustangst kann sich übrigens auch in Bindungsangst zeigen. Klingt paradox, aber ich verweise nochmal auf die Folge 69 über die Bindungsangst. Hinter Bindungsangst steckt oft auch Verlustangst. Also so diese Idee, ich lasse mich gar nicht erst ein, damit ich nicht in Kontakt komme mit der Angst, verlassen zu werden. Denn dann gibt es ja keine Bindung, die bedroht werden kann. Und das heißt, Bindungsangst kann ein Ausdruck einer tiefer liegenden und zugrunde liegenden Verlustangst sein. Und an der Stelle auch, also die Info, wenn sich zwei Menschen mit Verlustangst treffen, dann kann es sehr gut sein, dass die beiden die unterschiedlichen Pole einnehmen. Also der eine klammert und macht sich emotional abhängig, während der andere Distanz hält und sehr auf die eigene Unabhängigkeit pocht. An der Stelle sieht man mal wieder, dass Bindungsangst und Verlustangst sehr nah beieinander sind und zwei Seiten einer Medaille, nämlich der Medaille, dass wir Autonomie und Verbindung nicht gut ausbalanciert haben in uns selbst, sondern eine Seite besonders betonen. Die Bindungsängstler betonen die Freiheit und die Verlustängstler betonen die Verbindung. Und in beiden Fällen ist es schwierig, eine gute Balance zu erleben. Genau. Das zu der Frage, wie sich jemand mit Verlustangst verhält. Und jetzt würde ich gerne auf die Frage eingehen, wie sich deine Verlustangst zeigt. Also wie sich Verlustangst noch ausdrückt und auch ein bisschen auf die feineren Nuancen eingehen. Wenn du Verlustangst erlebst, dann kann es sein, dass du mit deinen Gedanken ständig um den anderen kreist. Bis hin dazu, dass du dein komplettes Leben vernachlässigst, dich nicht mehr auf den Job konzentrieren kannst, nicht mehr auf deine Freunde, nicht mehr auf deine Kinder, deine Familie, alles, was eigentlich zu tun gilt, weil du die ganze Zeit gedanklich mit dem anderen beschäftigt bist. Und warum ist es so? Wieder nicht, weil du Gaga bist, sondern weil dieses ständige Gedankenkreisen, so seltsam es vielleicht klingen mag, eine Form des Kontaktes ist. Solange ich gedanklich mit dem anderen beschäftigt bin, bin ich irgendwie mit ihm verbunden. Und da bei Verlustangst eine ganz wichtige Komponente ist, dass wir den anderen und die Verbindung nicht gut spüren können, wenn er nicht da ist, sondern wir uns sehr getrennt und einsam erleben, wenn das Beziehungsgegenüber nicht präsent ist, macht es total Sinn, dass wir mit ständigen Gedankenkreisen versuchen, eine Form von Kontakt aufrechtzuerhalten. Also auch da wieder so abstrus und vielleicht auch nervig und vielleicht auch seltsam ein Verhalten anmuten mag. Es gibt immer gute Gründe und dahinterliegende Dynamiken, die jemanden bzw. auch dich selbst dazu veranlassen, dich so zu verhalten, wie du es tust. Verlustangst kann sich auch ausdrücken in deinem Gefühl, ohne den anderen nicht leben zu können. Also auch das Drama, wenn er mit anderen ausgeht oder wenn sie vielleicht sich gerade mit dem Job beschäftigen muss und da ein bisschen abtaucht, wenn die zwei blauen Haken bei WhatsApp erscheinen und keine Antwort kommt. Es kann auch sein, dass du vielleicht Streits vom Zaun brichst, um Nähe herzustellen, dass du plötzlich krank wirst, in Anführungsstrichen, wenn der andere heute seinen Ausgehabend mit den Freunden und den Freundinnen hat, damit er da bleibt. Also es gibt mannigfaltige Formen, ne? Wie wir gelernt haben, den anderen davon abzuhalten zu gehen. Und vielleicht merkst du auch, und es scheint dir sogar übertrieben, wie abhängig du dich davon fühlst, wie es gerade um die Beziehung steht. Und hast aber das Gefühl, du kannst nichts dagegen tun. Läuft es gerade gut in der Beziehung? Geht es dir super? Ist gerade irgendwas irritierend? Geht es dir ganz schlecht? Vielleicht schaust du ständig auf dein Handy, checkst ständig Social Media, guckst, ob er oder sie online ist, wann er oder sie zuletzt online war, checkst alle Querverbindungen. Vielleicht kontrollierst du auch das Handy deines Gegenübers, wühlst in seinen oder ihren Sachen und schämst dich dafür. I feel you. Ne? Lass uns es uns wieder zurück tracken auf diesen Wunsch, Kontrolle über die eigene Gefühlswelt zu erlangen. Soll das Verhalten nicht entschuldigen, ne, auch wenn du vielleicht auf der anderen Seite betroffen bist und dein Beziehungsgegenüber deine Sachen kontrolliert hat oder sehr einengend agiert. Aber ich möchte dennoch die Beschämung rausnehmen und die dahinterliegenden Dynamiken aufzeigen. Es kann sein, dass du mit Verlustangst an einer Beziehung festhältst, die dir schon lange nicht mehr gut tut, all deine Freunde, alle sagen, oh mein Gott, what are you doing here? Und du bleibst und hängst fest und wenn du dich nur genug anstrengst, dann wird es vielleicht noch. Du passt dich total an und verlierst dich in der Beziehung. Du nimmst alle Hobbys des anderen an, triffst dich mit seinen statt deinen Freunden, opferst dich auf für alles, was es zu tun gilt. Hauptsache, ihr seid zusammen. Und will der andere in irgendeiner Form Freiraum, triggert dich das und es ist ein Warnzeichen für dich, dass was nicht stimmt. Du verstellst dich, du versuchst perfekt zu sein, du versuchst dich einfach so zu machen, dass der andere dich gern hat. Weil wer einen gern hat, verlässt einen nicht. Das ist die innere Logik. Das Problem dabei ist, dass das hingeht bis zur Selbstverleugnung und sich auch sehr unauthentisch und unfrei anfühlt und irgendwann auch das andere aus einem herausbricht. Und dann ist, ja, großes Drama. Und das bringt dein Beziehungsgegenüber im Zweifel nicht näher an dich ran, sondern lässt ihn von dir zurücktreten. Und das ist ja genau das, was du nicht erreichen magst oder verhindern magst. Genau, und ganz wichtig ist mir noch dieser Punkt, mit dem, sobald der andere weg ist, spürst du die Verbindung nicht mehr. Also ohne Kontakt kein Verbindungsgefühl, was der Grund ist, warum wir auf so mannigfaltige Arten versuchen, den Kontakt zu halten. Und das hat mit fehlender Objektkonstanz oder Objektpermanenz zu tun. Das ist ein psychologischer Begriff, geprägt von Jean Piaget, der sich mit den Entwicklungsstufen von Kindern beschäftigt hat. Und ich werde da später nochmal darauf eingehen, aber im Grunde genommen geht es darum, dass man mit Objektpermanenz, wenn man die gelernt hat, wenn man da gut verankert ist, dann spürt man die Verbindung und die Liebe des anderen und die Zuneigung, auch wenn er nicht da ist. Und wenn wir das nicht gelernt haben, dann heißt aus dem Kontakt gehen, aus der Verbindung gehen, ein Abbruch und man spürt den anderen und auch die Kontrolle über die eigene Innenwelt nicht mehr. Verlustängstliche Menschen sind übrigens auch oft sehr pessimistische Menschen. Ne? Die rechnen mit dem Schlimmsten. Also es kann auch sein, ne, wenn dein Beziehungsgegenüber sich eine Stunde lang nicht meldet, dass du Angst hast, dass ihm was zugestoßen ist, bis hin zur Panik, überall lauern potenzielle Gefahren. Also ne, wichtiger Zusammenhang auch für dich, wenn du betroffen bist. Je stärker ausgeprägt die Verlustangst ist, desto mehr stehst du unter Dauerstress, wird ständig Cortisol ausgeschüttet, du bist nervös, kannst dich kaum auf den Moment einlassen, bist sehr leicht aus der Balance zu bringen, schnell überfordert, hast eine geringe Stresstoleranz, also dein Nervensystem ist die ganze Zeit in Alarmbereitschaft und das ist auf Dauer super anstrengend. Also ne, Menschen mit Verlustangst kämpfen mit großen inneren Nöten, ne? Und auch einem hohen, hohen Stress erleben. Und ein Punkt, den ich gerne noch kurz anreißen möchte, der ist nämlich auch so gar nicht offensichtlich manchmal, dass hinter Verlustangst auch ein eigener Trennungswunsch stecken kann. Also Verlustangst kann auch dann auftreten, wenn wir selber unzufrieden sind mit der Beziehung und uns fragen, ob wir uns trennen sollen. Aber dieser Trennungswunsch, der ist so bedrohlich, also auch der eigene, dass wir ihn auf unser Gegenüber übertragen. Und dann leiden wir unter den Folgen von Verlustangst, statt unter der Angst, dass wir vielleicht selber gehen könnten, ne? Und uns selber trennen könnten. Weil Trennung ist was super Bedrohliches in der eigenen inneren Organisation für Menschen mit Verlustangst. Also wird es nach außen projiziert und auf den anderen übertragen. Also ne, klingt vielleicht ein bisschen verdreht für dich, ist es auch, aber einfach, dass es erwähnt ist. Also Verlustangst kann ein Ausdruck davon sein, dass man sich eigentlich selber trennen möchte. Jetzt habe ich schon ein bisschen was erzählt darüber, wie sich Verlustangst ausdrückt und wie sich jemand mit Verlustangst verhält in der Kennenlernphase, in der Beziehung, bei einer Trennung und auch ganz generell. Wir haben darüber gesprochen, wie sich das aufs ganze Nervensystem und die eigene, ja, Stresserleben und auch die Körperspannung und Nervosität auswirkt. Und jetzt möchte ich gern noch ein paar Worte dazu sagen, was mögliche Ursachen für Verlustangst sein können. Verlustangst, vor allem bei stärkeren Ausprägungen, ist verbunden mit frühkindlichen Erfahrungen, also mit frühkindlichen Lernerfahrungen, und die gehen hin bis zu Bindungstraumatisierung. Verlustangst kann entstehen es gibt einen Zusammenhang zum Bindungsstil der eigenen Eltern, und es kann sein, dass deine Eltern beide auch sehr ängstlich gebunden waren oder vielleicht das Gegenteil, sehr vermeidend gebunden. Also es gibt kein 1:1, so verlustängstliche Mutter gleich verlustängstliches Kind oder bindungsängstlicher Vater bindungsängstliches Kind, sondern das kann, ja, wir sind komplexe Wesen, das kann sich unterschiedlich auswirken. Aber klar ist, dass die Wahrscheinlichkeit, einen unsicheren Bindungsstil zu haben, also unter Verlust oder Bindungsangst zu leiden, die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, wenn auch deine Eltern unsichere Bindung vorgelebt haben, miteinander und mit dir. Eine ganz klare Ursache können frühe Verluste sein von Bezugspersonen, zum Beispiel durch Scheidung, durch Trennung, durch Tod, durch frühe Krankenhausaufenthalte von Mutter und oder Kind. Frühchen, die im Brutkasten liegen, kleine Kinder, die früh ins Krankenhaus mussten. Es ist noch nicht so lange her, dass Eltern bei ihren Kindern bleiben und sein dürfen im Krankenhaus. Früher wurden Kinder alleine auf Säuglingsstationen gelassen oder auf so Kinderstationen und Eltern durften nur einmal am Tag zu Besuch kommen. Und das hat natürlich verheerende Auswirkungen für kleine Kinder und erst recht für Babys. Also auch das kann eine Ursache sein für Verlustangst. Genauso wie dieser aus Entwicklungstrauma therapeutischer Sicht schreckliche Zeitgeist, den es gab, rund um das Buch Jedes Kind kann schlafen lernen, dass Kinder in der ganzen Generation schreien gelassen wurden, um ihnen das Schlafen beizubringen, bis sie ruhig waren, also bis sie abgeschaltet haben. Und auch das kann eine Ursache sein für Verlustangst. Man stelle sich vor, so ein kleines Baby alleine in irgendeinem dunklen Raum in der Wiege schreit, sucht also nach Bindung und Kontakt, um sich zu beruhigen, weil es das alleine noch nicht kann und es kommt niemand. Das ist massiv bedrohlich, existenziell bedrohlich. Und da kommen Gefühle und körperliche Stresszustände, die so ein kleines Wesen noch gar nicht allein verarbeiten kann. Also die Grundlage von Verlustangst ist immer, dass eine fehlende sichere Basis von Bindung vorliegt, bevor man alleingelassen wird. Also es kann auch sein, jetzt später gedacht, dass ein Kind in die Unabhängigkeit gedrängt wird. Klassisches Beispiel sind diese Dramen, die sich vor Kindergärten abspielen, wenn Kinder dort gelassen werden müssen, aus auch durchaus nachvollziehbaren Gründen, ne? No blaming here. Aber die Kinder, die nicht bereit sind und gezwungen werden, loszulassen. Also teilweise bis hin zu den Eltern aus den Armen gerissen werden. Solche Erlebnisse können eine Ursache von Verlustangst sein im Erwachsenenalter und in engen Beziehungen. Andere Gründe können sein, dass Kinder früh das Gefühl hatten, nicht geliebt zu werden. Also auch Vernachlässigung ist ein Thema, nicht gewollt sein ist ein Thema. Sei es generell nicht gewollt sein, also überhaupt, dass deine Eltern dich bekommen haben. Aber auch das falsche Geschlecht, in Anführungsstrichen, Liebesentzug, wenn ein Kind sich nicht verhält, wie es soll. Und auch so das Thema, das große Stichwort Parentifizierung. Also wenn ein Kind dafür da ist, dass es Mama und Papa gut geht, also zu früh hat Verantwortung übernehmen müssen und zu früh ganz mit ganz sensiblen Antennen wahrgenommen hat, wenn es den Eltern nicht gut geht, und dafür gesorgt hat, dass es den Eltern gut geht. Also da spielen auch so Themen mit rein wie Sorgen und Nöte der Eltern bis hin zu Depression, Krankheit, Suizidalität eines oder sogar beider Elternteile, wo Kinder große Angst haben, die Eltern alleine zu lassen, weil es könnte ja was Schlimmes passieren in der Zeit, wo man getrennt ist. Und das wäre jetzt so ein Beispiel dafür, wo Kinder einfach Rollen einnehmen, die sie noch gar nicht einnehmen sollten, ne? Was im Erwachsenenalter zu vielfältigen Komplikationen in den eigenen Beziehungen dann führen kann, zum Beispiel starke Verlustangst oder auch starke Bindungsangst, beziehungsweise vielleicht auch beides in Kombination. Und ein letztes Thema, was ich gerne noch anschneiden möchte, ist so dieses Stichwort Helikoptereltern, also zu enge Bindung der Eltern an ihre Kinder, wo Eltern aus welchen Gründen auch immer eher die Unselbstständigkeit der Kinder fördern, die Angst gefördert wird, also so dieser Glaubenssatz, es könnte immer was passieren und nur mit mir, liebes Kind, bist du sicher. All das können Ursachen sein für Verlustangst. Und wie du siehst, die Ausprägung, die Symptome, die Merkmale sind mannigfaltig, die möglichen Ursachen sind sehr komplex. Und ja, so wie es Leben, ne, es, die Dinge sind komplex und ich breche sie hier runter auf Kennzeichen, um dir eine Idee davon zu geben, wovon wir sprechen und auch so ein bisschen aufzuzeigen, was da alles mit einhergeht. Und gleichzeitig möchte ich eine Lanze dafür brechen, dass wir einerseits die Komplexität und andererseits die tiefer liegenden Ursachen für Verlustangst beziehungsweise für alle unsere Themen im Leben nicht aus dem Blick verlieren. Genau. Ja, das war mir wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, weil wir jetzt übergehen zu der letzten Frage, mit der ich mich heute beschäftigen möchte, und zwar der Frage, wie kannst du deine Verlustangst überwinden? Also ist Verlustangst heilbar und wie kann das gehen? Wie gesagt, Verlustangst ist ein komplexes Phänomen. Es kann verschiedene miteinander verflochtene Ursachen haben. Und genauso einzigartig kann auch der Weg in Richtung Überwindung oder Heilung sein. Und dennoch habe ich mal ein paar Merkmale rausgefiltert, die meiner Erfahrung nach, auch in meiner täglichen Arbeit mit Menschen, ne, in Beziehungen, entweder mit Paaren oder auch mit den Einzelpersonen, die unter Verlustangst leiden, ne, die sich rauskristallisiert haben als relevant. Und ich denke, ein Thema ist Selbstbeobachtung und Reality-Check, also so eine gewisse Bewusstheit dafür zu entwickeln, für die eigene Ängstlichkeit, also die eigene Symptomatik und auch die eigenen Triggerpunkte. Also worauf genau springe ich eigentlich an und was ist das Schlimmste, was hier passieren könnte? Ist das realistisch, dass das passiert? Gegebenenfalls checkt man das auch mit einer lieben Freundin, einem guten Freund oder auch dem Therapeuten oder dem Coach ab. Und auch so ein bisschen die Frage, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, das Verhalten meines Gegenübers, auf das ich gerade anspringe, zu interpretieren? Also ein Teil, um Verlustangst zu überwinden, was je nach Ausprägung, also auch bei geringerer Ausprägung, du vielleicht auch erstmal für dich selbst machen kannst, ist so in diese Beobachtung gehen, in dieses, der neugierige Forscher und Entdecker deiner eigenen Dynamik zu werden und dich zu beobachten. Was sind die Auslöser? Was ist eigentlich meine Angst? Was befürchte ich, was passieren könnte? Ist das realistisch? Und gibt es vielleicht noch alternative Interpretationsmöglichkeiten? Und an der Stelle könntest du auf tiefliegende, existenziell bedrohlich erlebte Gefühlszustände stoßen, weil wir versuchen, oft sehr bedrohlich erlebte Gefühlszustände zu vermeiden. Ohnmacht, Hilflosigkeit, Trauer, Wut. Und an der Stelle kann es sein, dass es eine therapeutische Unterstützung braucht. Weil Gefühle sind Gefühle. Gefühle sind für erwachsene Menschen nicht lebensbedrohlich, sondern einfach Gefühle. Also Energie, die durchfließt. Aber wenn wir früh gelernt haben, dass wir das auf keinen Fall durchfließen lassen dürfen, weil es sonst eben doch existenziell wird, wir denken an das kleine Baby, nachts alleine, schreien gelassen in der Kinderwiege, dann kann es sein, dass das bei dir sehr tief verankert und verknüpft ist mit Todesangst. Und an der Stelle möchte ich dich ermutigen und einladen, dir therapeutische Unterstützung in der Aufarbeitung zu suchen. Weil, ja, wir leiden in Beziehungen, also wir tragen unsere Verletzungen aus Beziehungen davon und wir heilen aber auch in Beziehungen. Und es kann sein, dass deine therapeutisch geschulte, auf dich und dieses Thema eingestimmte Bezugsperson notwendig ist, damit du dich daraus entwickeln kannst. Ich glaube, in Partnerschaft ist auch ein weiterer ganz wichtiger Punkt, zu den eigenen Ängsten zu stehen, also own it. Nimm das zu dir und fang auch an, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Also diese Klarheit, das Verhalten meines Beziehungsgegenübers ist der Auslöser, aber nicht die Ursache für meine Angst. Und an der Stelle shiftet sich mein Fokus vom anderen zu mir und ich gucke, wie kann ich dafür sorgen, dass ich meine Energie und meine Emotionen besser containen kann. Also dass mein innerer Container, mein inneres Gefäß für als bedrohlich erlebte Emotionen größer wird. Wie kann ich lernen, und da sind wir jetzt in einem therapeutischen Prozess, dass dort und damals und die Gefühle aus der Kinderwiege zum Beispiel von hier und heute zu unterscheiden. Wie kann ich dafür sorgen, dass in mir eine Erfahrung entsteht und eine Klarheit, dass ich heute die Wahl habe, wie ich reagiere, dass ich heute mit schmerzhaften Emotionen umgehen kann, dass ich heute nicht verloren bin, auch wenn ich Angst erlebe. Auch da wieder Stichwort Objektpermanenz ist auch ein großer Punkt in meinen therapeutischen Arbeiten mit Klienten. Ne? Wie kann ich lernen, den anderen aus den Augen zu lassen? Also, dass er außer Sichtweite ist und ich spüre dennoch die Liebe. Also, wie kann ich lernen, dass die Bindung fortbesteht, das Band von Herz zu Herz da ist, auch wenn der andere gerade nicht da ist, nicht physisch anwesend. Und das sind große Themen und die bedürfen oftmals auch therapeutischer Begleitung. Ein wichtiges Thema möchte ich an der Stelle noch anreißen und zwar hatten wir bei den Bindungsängstlern den Zugang zum unterdrückten Bindungswunsch. Und hier können wir es jetzt umdrehen und können sagen, bei verlustängstlichen Menschen geht es auch darum, wieder einen Zugang zum eigenen unterdrückten Autonomiewunsch zu finden. Wer bin ich? Was will ich? Wo sind meine Grenzen? Es kann sein, dass das eine Arbeit mit Wut bedarf, eine Wut als Abgrenzungsenergie, weil Menschen mit Verlustangst oft ihre Grenzen früh und ausdauernd aufgegeben haben, um die Verbindung zu retten. Also es kann gut sein, dass es in der Aufarbeitung von Verlustangst auch um den Autonomiewunsch geht. Und natürlich geht es um so Themen, die gern in Ratgeberliteratur und in der Coaching-Szene in 3 Schritten überwindest du deine Verlustangst runtergebetet werden. Thema Selbstfürsorge, Thema Selbstliebe, Selbstwert. Natürlich spielen diese Dinge eine wichtige Rolle. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung aus den Begleitungen von vielen, vielen Personen, dass das, wenn wir frühe Entwicklungstraumatisierungen erfahren, oft Schlagwörter bleiben, an denen wir uns im Zweifel negativ abarbeiten und uns dann nur noch unzulänglicher fühlen, wenn wir es nicht hinkriegen, durch die Meditation mehr Selbstliebe in 3 Schritten uns endlich mehr selbst zu lieben. Und ich möchte damit nicht den Wert dieser Meditation und dieser ganzen Tools und Techniken und Ratgeberliteratur schmälern. Die haben einen Wert. Aber wenn du merkst, dass du damit nicht weiterkommst, heißt es nicht, dass mit dir was falsch ist, sondern das heißt, dass eine tiefer liegende Dynamik und die wahren Ursachen von deiner ganz persönlichen Problematik damit nicht ausreichend adressiert werden. Und dass es mehr Beziehung bedarf, auch in Form von Therapie, damit du da deine Schritte in Richtung Heilung gehen kannst. Ja, und korrigierende Beziehungserfahrungen für Menschen mit Verlustangst sind so solche wie: nur weil ich Nein sage oder es Differenzen gibt, werde ich nicht gleich verlassen. Ich kann meine Freiheit genießen und der andere ist noch da, wenn ich zurückkomme. Aber auch Trennung, sei es physisch für einen Tag, eine Woche, einen Monat, aber auch als Paar, also eine Trennung aus einer Beziehung heraus, ist kein Weltuntergang. Also, so dass dieses Schreckgespenst Trennung seinen Schrecken verliert, kann eine korrigierende, wenn gut begleitete Beziehungserfahrung sein. Und auch so dieses ganze Thema rund um sich selber kümmern, um die eigenen Ängste, für sich da sein können, adäquat um Hilfe bitten, wenn man in der Angst gelandet ist und vieles mehr. Ja, das war ein langer Ritt. Ich hoffe, ich habe dich nicht völlig erschlagen mit all den Informationen, aber es war mir wichtig, einen Überblick zu schaffen darüber, was Verlustangst eigentlich ist, wie sich jemand mit Verlustangst verhält, also wie die sich ausdrückt, wo sie herkommt, was die Ursachen sind und auch wie du sie überwinden kannst. Und wir haben jetzt viele wesentliche Aspekte angerissen. Wenn du dir Vertiefung wünschst, dann melde dich bei mir, lass mich das wissen, vielleicht auch mit konkreten Fragen, die ich dann in Form von einer weiteren Episode zu dem Thema aufgreifen kann. Und ansonsten kannst du dich auch jederzeit bei mir melden, wenn du merkst, du bist ready für eine Begleitung in der Aufarbeitung deiner Verlustangst. Und dann schreib mich an unter kontakt@linda-klein.com. Wir schauen, wie ich dich unterstützen kann, da mehr Sicherheit in dir und in deiner Beziehung zu erleben, ohne dass du ständig das Gefühl hast, die Welt würde untergehen oder du dich ständig rückversichern musst. Weil das ist eine Form von Freiheit und Freiheitserleben. Das ist enorm viel wert für dich psychisch, aber auch physisch, ne, rund um die Daueranspannung und den Stress, den wir vorhin erwähnt hatten. Ne? Also deine Verlustangst aufzuarbeiten, ne, ist eine gute Basis auch zur Verhinderung von allen möglichen physischen Krankheiten. Denn inzwischen sind ganz, ganz viele Zusammenhänge auch wissenschaftlich belegt zwischen ständigem Stresserleben, unter anderem ausgelöst durch Verlustangst, und körperlich manifestierten Erkrankungen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also, du tust deiner Gesundheit etwas Gutes, deiner psychischen und deiner physischen, wenn du deine Themen angehst. Heute haben wir über Verlustangst gesprochen, das können aber auch alle anderen Themen rund um Beziehung, Bindung, Autonomie oder auch generell einfach um ein lebendiges Lebensgefühl sein. Das zu meinem Manifesto oder meiner, wie nennt sich das, Rede für die Begleitung, wenn du sie magst und gerade brauchst. Und jetzt habe ich genug geredet. Ich wünsche dir wie immer nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!